ARD.
Ich darf kein Auto mehr fahren. Mein Gesichtsfeld hat sich eingeschränkt. Ich sehe ganz viel oben, unten, links, rechts nichts mehr. Sonst sehe ich tatsächlich anders, weil ich etwas genauer gucke auf das, was ich vielleicht irgendwann nicht mehr sehen kann. Mhm. Aber ich möchte nicht durch die Welt laufen und ständig denken, oh, das muss ich noch gesehen haben, bevor es nicht mehr geht. Weil ich glaube, das ist ein Druck, mit dem sollten wir nicht umgehen können müssen. Mhm. Ich trotzdem, wenn ich etwas Wunderschönes sehe, gucke ich etwas genauer hin.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier seid ihr goldrichtig, der Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD Sounds App mit Daniel Kaiser. Und hier erzählen interessante Leute, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit Hamburg schon alles erlebt haben. Heute mit einer, ich sag mal, die leuchtet und strahlt, wenn sie den Raum betritt. Ein Ereignis. Immer. Wir waren schon an der Kaffeemaschine und waren sofort in ein Gespräch vertieft mit der Kollegin, die die Kaffeemaschine wartet. Sie ist gebürtige Ostfriesin, Autorin, Moderatorin, sieht sich selber als, Zitat, Plattdeutsch-Aktivistin, Radiokolumnistin, professionelle Fragestellerin, Labertasche, Klassenclown, Hupfdohle, Musikerin und so klingt das, wenn sie singt.
Lebst in mir, seh nicht du. Komm und set die da, hey mal blandi.
So schön. Anne Jäger, moin.
Moin.
Tausend Sassa. Gibt es da auch eine weibliche Form oder eine Plattdeutsche?
Ich glaube, es endet ja schon auf A. Ach,
genau.
Von daher ist das, glaube ich, müsste man fragen, gibt es da eine männliche Version eigentlich? Und warum benutzt man es eigentlich auch für männlich gelesene Menschen?
Ja, so wie Koryphäe ist ja auch so. Die Koryphäe ist ja auch für männlich gelesene Menschen benutzt.
Schau an. Also siehst wenn du? Man nach Höherem strebt, muss man sich weiblich betiteln.
So sieht es nicht aus.
Ich finde sehr gut, dass wir das am Anfang dieses Gesprächs schon geklärt haben.
Mit Ausrufungszeichen. Sag mal, du bist bunt und du glitzerst. Du hast so pinkfarbene oder rosafarbene Streifen auf deinem Sportdress, ohne eine Marke zu nennen. Du hast Glitzerschuhe und eine Glitzertasche. Du glitzerst gern, oder?
Oh, ich liebe das total. Absolut. Ich finde, alles, was glitzert, alles, was kribbelt, alles, was leuchtet, damit kleide und umgurte ich mich gern.
Ja, wir sprechen gerade Hochdeutsch. Ja. Das glitzert nicht so schön wie Plattdeutsch.
Absolut.
Du bist eine Plattdeutsche.
Ja, und ich finde es auch gerade gar nicht barrierefrei für mich, was wir hier tun. Ja. Aber ich bin stets bemüht. Aber ich habe dir schon mal gesagt, Daniel, diese Einsprachigkeit ist heilbar.
Ja.
Es gibt großartige Kreisvolkshochschulkurse. Oder du arbeitest bei der besten Anstalt sozusagen, um genau das zu lernen. Du könntest mal bei Jan Wolf in die Lehre auch.
Ja, alles eine Frage der Zeit irgendwie. Man hat leider nur 24 Stunden in der Regel.
Nein, das ist eine Frage der Prioritätensetzung.
Ah, das stimmt leider auch. Also ich bin aber, Ally, sagt man da, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist auch. Du bist, danke für deine Unterstützung. Ich sehe auch immer bei Social Media, dass du mit großer Freude zu den Unsorgtheater-Premieren gehst.
In der ersten Reihe sitze ich da.
Du weißt, dass da nicht der Ton am besten ist, ne? Dritte Reihe ist auch.
Aber das ist schon, also beim NDR sitzt man dann ja in der ersten Reihe für die Hörerinnen und Hörer.
Natürlich.
Aber Unsorg, da bist du auch gern.
Oh, so gerne.
Die machen das so toll.
Und ich mag diese Bühne so gerne. Und ich bin ja erst zu einem Ohnsorgkind geworden nach dem Umzug. Also ich kann nicht irgendwie davon sprechen, wie das alles früher war. Also noch früher. Ich weiß erst, wie sich Ohnsorg anfühlt, seit sie am Heidi-Kabel-Platz sind.
Ja, am Hauptbahnhof, genau.
Am
früher
Hauptbahnhof.
Große Bleichen,
ja,
kleinere Laden. Mhm.
Richtig. Und trotzdem ist natürlich in meiner plattdeutschen Seele ein ganz, ganz großer Platz schon immer für das Ohnsorg-Theater gewesen. Weil ich komme aus einem plattdeutschen Haushalt. Mhm. Natürlich, also ich komme aus Ostfriesland. Ja, das Plattdeutsche ist ein anderes. Ja. und dennoch fanden meine Großeltern das natürlich großartig. Dass da ihre Sprache in der Medienlandschaft überhaupt einen Platz hatte. Das natürlich, ja.
Als wir auf dem Weg zum Studio waren, kam zufällig auch Jan Wolf, unser Plattdeutsch-Redakteur, gerade, ihr habt auch Platt geschnackt und so. Welche Rolle spielt Platt in deinem Alltag? Also hier, wenn du in Hamburg bist.
Das ist tatsächlich ganz spannend, weil ich wohne ja jetzt seit, das müssen wir vielleicht einmal kurz vorwegnehmen, seit 2,5 Jahren erst wieder in Hamburg. Ich habe schon mal in Hamburg gewohnt und das war vor 20 Jahren. Mhm. Und innerhalb dieser, also zwischen diesen zwei Hamburg Aufenthalten sozusagen, ist ganz schön viel passiert bei mir, was die plattdeutsche Sprache angeht. Ich habe in dieser Zeit angefangen, mit der plattdeutschen Sprache meinen Beruf zu gestalten. Mhm. Also ist die plattdeutsche Sprache auch anders sowieso in meinen Alltag gesickert. Nicht nur wie Oma und Opa in Köken an Tisch oder mit meiner Familie, sondern ich habe damit Politik gemacht, ich habe damit das zu einer Kunstform erhoben, habe Festivals veranstaltet. Und da merke ich, dass mir das Plattdeutsch im Alltagssprechen unfassbar viel leichter fällt, wenn es um bestimmte Themen geht. Und ich hatte gerade den großartigen Christian Richard Bauer bei mir in der Küche zu Gast.
Auch unser Schauspieler, der gerade reüssiert ja mit so lustigen Videos
unfassbar.
Im Internet. So lustig.
Hey, geht viral. Ne? So ist das. Und da merkten wir, dass er reinkam und wir die erste Zeit Hochdeutsch gesprochen haben.
What?
Und das war ein ganz seltsames Gefühl. Und dann haben wir hinterher gesprochen und dann hat Christian mich gefragt, du, will wie das noch einmal versirken, wer umtut rein? Denn das ist tatsächlich so, wenn du dich in einer Sprache eingroovst, dann wechselst du nicht mehr. Mhm. Dann wird es auf einmal albern und das wollten wir ganz schnell wieder rückgängig machen, dass sich das ja nicht erst einschleicht. Denn was ist denn das bitte für ein großartiger Schatz, in dieser Sprache mit Menschen meines Alters, also Christian ist glaube ich ein bisschen jünger als ich, aber in dieser Sprache zu sprechen, in unserer Herzenssprache. Und das will ich ja überhaupt nicht, also gar nicht selber irgendwie mir aus Versehen verbauen.
Eine plattdeutsche Lyrikerin bist du, also eine Sängerin. Du machst ja Musik mit Plattdeutsch und du bist auch Aktivistin. Du bist, vertell doch mal, Botschafterin, akut, jetzt gerade.
Akut.
Ganz akut. Das ist ja nicht so Weinkönigin mit Krone, sondern...
Und ohne Bademode, ich hab's schon gesagt.
Aber was? Wie war das so?
Also ich fühlte mich erstmal total geehrt, weil... Wenn man da so in einer Reihe steht sozusagen, wir wissen, oder ich weiß, wer in den letzten Jahren ja in diesen diplomatischen Dienst erhoben worden ist, von Ina Müller über Santiano und so weiter, Jared. Und dann werde ich auf einmal angefragt und ich dachte so, wie wunderschön ist das denn? Zudem kommt, dass meine Oma schon sehr oft, meine Oma lebt jetzt nicht mehr, aber meine Oma hat sehr oft bei Vertell doch mal selbst teilgenommen.
Ach was.
Hat auf Plattdeutsch Geschichten geschrieben, Gedichte geschrieben, schon immer ihr Leben lang und hat mir oder uns allen auch dadurch ein bisschen mehr die Liebe zu dieser Sprache überhaupt gezeigt. Und dann war es tatsächlich so, dass sie kurz vor ihrem Tod nochmal mit ihrer Geschichte unter die besten 25 kam. Und dann war sie ins Unsorgtheater eingeladen und durfte auch aufstehen und es wurde applaudiert und wir haben alle geweint und waren sehr, sehr stolz. Und meine Cousine hat dann bei dieser Preisverleihungsgala dann tatsächlich auch noch eine Geschichte vorgelesen, also nicht die von meiner Oma. Mhm. Ich glaube, das wäre Schiebung gewesen, das hätte man nicht gedurft. Aber und deswegen hat das natürlich für mich auch so einen Platz, der etwas erhöht ist.
Ja, das ist ja entweder Familiengeschichte oder fühlt sich ja schon an wie ein Familienbetrieb fast schon.
Ja, ja. Wir unterwandern das. Wir Ostfriesen, wir unterwandern gerne Dinge.
Ostfriesen sprechen anderes Platt als die Hamburger. Ich habe auch eine plattdeutsche Geschichte. Wir haben ein plattdeutsches Krippenspiel seit 100 Jahren an unserer Schule in Lübeck, Bad Katharineum zu Lübeck. Und da war ich einmal der Nachtwächter. Taucht nicht in der Bibel auf, aber kurz bevor das Jesuskind geboren
Schaf.
Wird,
nicht mal das Schaf.
Nein. Ochs und Esel tauchen auch nicht in der Bibel auf. Nein, aber der Nachtwächter auch nicht. Aber ich hatte einen coolen Text, musste mit einer Lampe in die dunkle Kirche leuchten und sagen, hillig Nacht, so grötig die den Dach geboren. Jetzt lacht sie schon.
Und nein, ich finde es so schön. Ich finde es so herrlich, dass wir solche Dinge, die wir irgendwann mal, also diese einzelnen Sätze, dass die so bleiben in einem.
Das ist ja schon 40 Jahre her, Leute. Ja.
40 Jahre schon, meine Güte.
Na, ungefähr.
Da war ich 3. Ich musste kurz überlegen, wie alt ich bin. Aber ich kenne das auch, weil auch ich habe ja beim Plattdeutschen Lesewettbewerb teilgenommen.
Ja.
Das war mal ganz spannend, weil ich bin in Oldenburg zur Schule gegangen. Und auch in Oldenburg spricht man ein anderes Platt als in Ostfriesland. Eigentlich spricht man überall ein anderes Platt. Und dann musste ich immer vorher sagen, Moin, ich bin Anni Heger und ich prout auch Platt. Das musste ich immer einmal vorweg schieben, also dass ich auch Richard Platt spreche, damit nicht alle verwirrt sind. Ich habe dann trotzdem, weil ich die einzige Native-Schnackerin war sozusagen, dann aber
man versteht sich untereinander.
Wenn man seine eigene Plattpolizeieitelkeit ablegt, dann versteht man sich natürlich. Wir haben im ostfriesischen Platt ein paar andere französische Lehnwörter. Mhm. Wir haben einen anderen Diminutiv. Wir sagen ja Bietje und Lütje und nicht Beten und Lütten zum Beispiel. Aber wenn man sich da einmal drauf einlässt, mit Liebe zur Sprache und zu den Menschen, dann verstehen wir uns. Ich glaube ja sowieso. dass wir alle mal, also Plattdeutsch ist doch die Sprache des uneingefärbten Glücks. Das haben wir alle mal, ja, das haben wir alle mal gesprochen, kurz bevor wir aus dem Paradies vertrieben worden sind. Das ist so, das glaube ich.
Ein Echo aus dem Paradies. Ich habe dir ja schon aufgezählt, was du alles machst, wenn du so auf einer Party gefragt hast. Ja, Entschuldigung, das, ich war ja nicht gelogen und nicht geschmeichelt, sondern das ist ja harte Fakten, ja. Was machst du oder was sagst du, wenn du auf einer Party gefragt wirst? Was machst du so beruflich? Das ist ja ein abendfüllendes Gespräch.
Ich sag Verwaltungssachangestellte. Nee, also tatsächlich mache ich das manchmal. Das sind kleine Notlügen, wenn man nicht zum Mittelpunkt einer Party werden möchte. Denn ja, tatsächlich ist man schon dann auf einmal ein bisschen etwas Besonderes und das möchte man ja ganz oft auch überhaupt gar nicht sein. Mhm. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich in meinem Leben tue, aber ich muss da nicht ständig und immer drüber erzählen. So, und dann sage ich manchmal andere Dinge, je nachdem, wer auch vor mir steht. Wenn ich das Gefühl habe, wir können an der Stelle anknüpfen, dann, also keine Ahnung, wenn jetzt hier medizinisches Personal vor mir steht, von Ärztin bis hin zum Physiotherapeuten oder Diabetesberaterin, dann sage ich, oh Mensch, ich moderiere manchmal in medizinischen Kontexten. Und dann haben wir natürlich sofort eine Gesprächsgrundlage, das ist total klar. Und wenn ich so richtig auf die Kacke hauen möchte, dann sage ich, ich bin Entertainerin und ich mache eigentlich alles das, was du konsumierst, um eine schöne Zeit in deiner Freizeit zu haben.
Wenn du sagst, es gibt so Momente, wo du gar nicht so gerne im Mittelpunkt stehen möchtest, aber das machst du schon ganz gern. Du haust gern auf die Kacke, so, ne? Das ist schon so auch dein, oder?
Ich habe das Gefühl, das ist mir genetisch so mitgegeben worden. Mein Papa ist Musiker und auch definitiv kein leiser Geselle. Er ist Trompeter, ich glaube, das sagt schon viel aus. Und mein Papa ist über 2 Meter groß. Das heißt, der stach sowieso auch immer rein körperlich schon raus. Und das habe ich so ein bisschen von ihm. Mein Papa würde sagen, ich kaule, also jetzt, also ich erzähle dumm Tüch. Er würde sagen, er sei sehr viel bescheidener als ich natürlich und sehr viel leiser und besonder. Das mag ich anzweifeln. Nee, ich mag das aber natürlich schon gerne, sonst würde ich das ja beruflich auch gar nicht machen. Ja. Und manchmal möchte ich auch bitte nicht unterscheiden zwischen. Das eine ist Arbeit und das andere ist Leben. Das ist doch alles unser Leben.
Das ist ja
Leben.
Kein Job mit einer Stechuhr. Das ist ja so, ne? Sondern die Übergänge sind da auch fließend. Ich kenne das auch.
Total.
Wenn man beim Radio ist, dann ist man natürlich irgendwie mit Rotlicht irgendwie konfrontiert und da sind die Übergänge fließend.
Ja, mit Rotlicht, ja.
Also mit dem Studio-Rotlicht und nicht mit dem Rotlicht. Okay, das entgleitet hier gerade das Gespräch. Selbstauskunft, wiesnös bist du auch.
Ja. Weißt du, was das ist?
Naseweiß.
Ja. Ja. Also man könnte, glaube ich, auch, wenn man es schlecht konnotieren wollte, sagen, ich bin eine Klugscheißerin.
Ah, ja. Das habe ich aber jetzt nicht getan.
Nein, genau, hast du nicht. Aber das ist, ich weiß so gern Dinge. Also wenn ich was nicht weiß, dann muss ich das sofort nachgucken. Wenn es ein Wort gibt, was ich noch nie gehört habe, dann muss ich das sofort. Und was für ein großes Geschenk, dass wir jetzt alle diese Smartphones haben und jederzeit auf einen unerschöpflichen Brockhaus zugreifen können sozusagen.
Das stimmt. Manchmal sind aber auch so Abendgespräche, wo man sich unterhalten hat und gerätselt hat, nach 10 Sekunden sozusagen beendet. Weil
das ist
Wikipedia,
ganz schade.
Ah, das ist schade. Ne?
Genau. Und ich habe letztens vor Jan Simovic gesessen und da kam uns mal wieder irgendwie so ein Sprichwort. So, wo man nicht weiß, sag mal, wie ist das eigentlich entstanden? Leider kann ich es jetzt nicht rekapitulieren, was
also
es war.
Also was wie, zieht wie Hechtsuppe
ja,
oder?
Genau.
Ja, genau.
Genau, oder mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, sowas.
Sowas. Und dann nahm er sofort sein Handy und wollte nachgucken, weil er ist auch so ein Wiesnös. Und dann sagte ich so, nee, leg mal eben kurz weg. Lass uns mal 5 Minuten lang spinnen, wo das wohl herkommt.
Exakt.
So, und was waren das für
tolle
krasse
Minuten.
20
ja,
Minuten? Ja. Ich fand's großartig. Und das darf man natürlich. Aber ich mag halt auch gerne, und man muss dazu vielleicht auch sagen, ich bin 43, ich war in meinem ganzen Leben noch nie in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis und ich habe keinen Berufsabschluss. Dafür mache ich sehr viel und wildere in Berufen anderer. Aber ich hab keinen Wisch, wo drauf steht, das kannst du. So, kann manchmal zu Schwierigkeiten führen. Also ich kann mich jetzt auch nicht auf Stellen bewerben, wo man einen Abschluss braucht. Will ich ja auch gerade gar nicht. Aber manchmal macht das was mit dem Selbstwert. Dass einem nie bescheinigt worden ist, was man kann. Da muss man schon krass dafür arbeiten, das selber zu wissen, was man kann und was man weiß.
Aber hast du denn auch nicht so, also das bedeutet, wenn man einen so einen Schein hat und wenn man einen sozialversicherungspflichtigen Job hat, dann hat das ja auch was mit Sicherheit möglicherweise zu tun. Hast du dieses Sicherheitsbedürfnis nicht so stark? Und
mir wird ganz übel, wenn ich daran denke, jeden Tag an den gleichen Ort fahren zu müssen. und die gleichen Dinge machen zu müssen. Es gibt natürlich auch Angestelltenverhältnisse und ich würde jetzt mal sagen, so viele Menschen, die hier beim NDR arbeiten, die würden sagen, ja, aber kein Tag ist wie der andere. Ich darf jeden Tag ganz viele unterschiedliche Dinge machen. Vor allen Dingen, weil es so tolle neue Begrifflichkeiten für Berufe gibt wie Cross-Media-Redakteurin oder sowas. Natürlich, das gibt es auch. Und sicherlich ist auch in einem Krankenhausbetrieb nicht jeder Tag wie der andere. Ich möchte aber heute noch gar nicht wissen, das klingt jetzt vielleicht sogar ein bisschen poetisch, aber ich möchte heute noch gar nicht wissen, wer ich morgen bin.
Mhm.
Also morgen bin ich vielleicht was anderes, glaube was anderes, fühle was anderes. Das heißt überhaupt nicht, dass auf mich kein Verlass ist. Ganz im Gegenteil. Also ich bin unfassbar verlässlich in ganz, also eigentlich immer. Und ich bin an den Orten, wo man mich hinbestellt und habe das vorbereitet, was ich habe vorbereiten müssen. Aber ich möchte noch nicht, möchte zum Beispiel auch in Interviews, wenn ich zu Interviews komme, möchte ich vorher keine Fragen zugeschickt bekommen. Ich möchte nicht vorher wissen und das schon durchdacht haben, was ich gefragt werde. Ich liebe das, das nicht zu wissen und zu gucken, was ist meine Antwort auf diese Frage an dem Tag. Mhm. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann kann ich immer noch sagen, du, da habe ich jetzt gerade gar keine sortierten Gedanken dazu. Gib mir nochmal ein bisschen. Lass uns nochmal eine kurze andere Schleife nehmen und dann kommt's vielleicht.
Ja, als Journalist erlebt man auch ganz andere Leute, die so Kontrolletti sind und ja, so, die sie ihr Leben unter Kontrolle haben wollen im negativen Sinne.
Es gibt natürlich, ich meine, das kennst du auch, wenn man Menschen in der Politik interviewt und dann vorher in Gespräch ist mit dem Referenten oder Referentin und dann gesagt bekommt, die Ministerpräsidentin möchte gerne über diese Fragen gestellt bekommen. Puh, dann bin ich schon immer so ein bisschen schade.
Ja, das mache ich nicht. Nee, mach ich auch nicht. Nee, das
oft da muss man. Kommt dann auch. Ja. Und das war zum Beispiel beim Tag der Deutschen Einheit, als wir das, wo waren wir? In Schwerin waren wir in 2024, ja, zum Bürgerfest. Und da habe ich für den Bundesrat moderiert. Und da kamen alle Ministerpräsidentinnen und so, auch Tschentscher war natürlich auch da, zu mir. Und dann hatte ich vorher so eine Liste bekommen. Und dann kommt die Bundesratspräsidentin in Spee, Anke Rehlinger. Und ich sagte zu ihnen, ja, ich habe ja die Fragen zugeschickt bekommen. Sie sagte, und die willst du mir stellen, oder was?
Ja.
Und ich, also am liebsten nicht. Und sie so, ja, dann machen wir das natürlich nicht. Also das ist natürlich auch manchmal so ein, dann wollen die Menschen es vielleicht selber nicht mal. Nee. Also ich liebe das, nicht zu wissen, was passiert.
Ja, Pressesprecher haben manchmal die Neigung dazu, alles kontrollieren zu wollen. Da sind die eigentlichen Akteure etwas risikobereiter, experimentierfreudiger. Mhm. 2,5 Jahre Hamburg zum zweiten Mal. Wir machen mal, obwohl wir es nicht brauchen, wir sind schon auf Betriebstemperatur, eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich, jetzt machst du dich auch schon gerade.
Ja,
Alster oder Elbe?
Elbe.
Warum?
Elbe, also ich liebe das. Ich komme ja eigentlich von der Nordsee und das ist definitiv das Meer mit dem Charakter. Ich möchte bitte hier kein Ostsee-Bashing machen, darum geht's nicht. Das ist etwas mit Charakter. Mhm. Und wenn ich jetzt Elbe und Alster vergleiche, ich stehe nicht so auf geschlossene Wässer.
Mhm.
Und sagt man überhaupt Wässer?
Gewässer vielleicht.
Gewässer.
Wasser.
Gewasser.
Geschlossenes Wasser, 100 geschlossene
Wasser.
Gewässer.
Ein Wasser, zwei Wässer.
Gewässer.
Man weiß es nicht. So, und die Elbe, die ist so auch risikofreudig, weißt du? Da weißt du einfach nicht, wenn du drauf guckst, sind da die Wogen und Wellen und die Bulgen, sind da, also werden die heute noch größer, werden die noch grauer, noch tiefer? Was schwemmen die heute noch an? Und vor allen Dingen, man kann sich ja natürlich auch so schön treiben lassen. Wohin treiben lassen? Mhm. Auf der Alster kannst du dich treiben lassen, ja, aber nirgendwo hin.
Das hat keine große Überraschung, es ist wie eine abgesprochene Frage, das stimmt.
Richtig.
Ja. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen. Ich mag nichts Süßes.
Ah, dafür hast du aber hier standen Haribo-Sachen draußen. Ich hole mir nochmal drei Gummibärchen.
Haribo, es hätte aber auch Hitler sein können, um
so,
da mal ganz
so,
kurz.
Ja, genau. Ja.
Nein, ich mag nur eine Sache aus diesem Ding und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich mag von Hans Riegelborn, mag ich gerne diese kleinen, die bleiben oft übrig, diese Himbeeren mit den Perlen dran, den Zuckerperlen.
Ja, die kannst du haben.
Ja, gut,
ja,
danke.
Genau.
Aber dann reicht auch eine.
Ja, da reicht eine, ja, genau.
Fischbrötchen mache ich sehr gerne.
Heidi Kabel oder Hein Köllisch?
Heidi Kabel. Ich finde es so spannend, dass Heidi diese große Frau, wenn du einmal neben ihrer Figur, also neben ihrer Statue gestanden hast,
vom Unsorgtheater,
du denkst, wie kann eine so körperlich kleine Frau so eine Wirksamkeit auf etwas gehabt haben?
Mhm.
Ich finde die großartig. auch ihre ganze Geschichte und ihre, eigentlich hatte sie ja auch in ihrem hamburgischen Platt trotzdem zwischendurch so eine Kodderschnauze und das habe ich total geliebt. Ja.
Der Michel oder der Dom?
Der Michel. Der Michel, nicht nur, weil ich da auch schon singen durfte und ich habe auch keine Angst vor Heiligkeit, ne? Aber der Michel ist schon etwas, wir nennen ihn ja nicht umsonst beim Vornamen, weißt du? Mhm. Der ist näher dran an uns, der ist volksnäher, habe ich manchmal das Gefühl. Und gleichzeitig so krass imposant und vor allen Dingen mit diesen unfassbaren Orgeln, die da sind, wo du am Spieltisch auf eine Taste drückst und sozusagen in Zeitverzögerung erst 2 Sekunden später irgendwo ein Ton rauskommt. Ich finde es ist ein ganz spannender und im Sommer sehr kühler, schattenspendender Ort.
Otto oder Fips Asmussen?
Otto, Entschuldigung.
Naja.
Otto. Nicht nur wegen der eventuellen Verwandtschaft. Wahrscheinlich ist mein Cousin 10. Grades, weil Ostfriesland. Aber meine Karriere hat damit angefangen, dass ich mit 12 Jahren auf Familienfeiern die komplette Otto-Color-Platte rezitiert habe.
Ah, wie geil.
Ja, also vom Heiligen Hain. Ich sag nur, oder wie wir Franzosen sagen, Le Saint, oder der Mast, der aufs Alabaster schlägt, der hat ja wohl den Gas erlegt. Ich konnte alle im Frühtag zu Berge Nummern von, also wirklich alle, bis zum morgens um 6 bei der Bundeswehr im Frühtag zu Berge. Ja, ab in die Berge, Fallera. Ich also wirklich alles. Und das Schöne ist, es gibt ja Menschen, denen begegnest du, die bewunderst du total und dann triffst du sie und es entzaubert sich etwas.
Mhm, das stimmt, ja.
Ich möchte keine Namen nennen. Aber ich hatte, als ich das erste Mal Otto begegnet bin, bei einem Dreh, totale Angst. Richtig dolle Angst, dass sich Otto für mich entzaubert. Ich wollte das nicht. Ich hätte fast den Dreh abgesagt. Und dann habe ich mit meiner Cousine telefoniert, mit Insina, die andere Deichgranate für Insider. Mhm. Und ich sagte, oh, ich habe so einen Schiss. Und sie so, du, der ist doch total gut mit Rolf Zukowski befreundet. Das kann gar kein Arschloch sein. Und dann bin ich da ein bisschen entspannter hin. Und dann war das so schön. Es war also, was für ein aufmerksamer, lustiger, feinsinniger, sprachlich gewandter und immer mit Schalk im Nacken seien da wunderbarer Mensch.
Ich hab gedacht, ach, funktioniert dieser Humor von damals noch? Ich hatte auch das große Otto-Buch, hatte ich auch zu Hause, konnte alles auswendig. Und hab dann vor einigen Jahren ihn mal in der Leishalle gesehen und dachte, ah, funktioniert noch diese Art von Humor? Und ich habe mich am Schluss scheckig gelacht. Ja. Weil irgendwann gibst du alle rationalen Widerstände auch auf, weil du total im Flow bist.
Absolut. Und die Frage ist natürlich, wenn Witze nicht gut altern, zum Beispiel. Ja. Waren sie dann von Anfang an vielleicht schon nicht gut?
Ja.
So. Und Otto ist ja jemand, der tatsächlich ein bisschen darauf achtet, war der Witz damals vielleicht schon nicht ganz durchdacht und hat nach unten getreten, weil wir alle damals noch nicht so viel wussten und unbedachter waren. Mhm. Und das können ganz viele Kolleginnen seiner Zunft nicht. Die haben Angst vielleicht, dass ihr Lebenswerk wegschwimmt, ihre Fälle. Und Otto ist jemand, der weiß, was er kann. Er weiß, er hat Menschen lieb und überdenkt deswegen Dinge. Mhm. Und das finde ich großartig.
Otto ist dynamisch wie die Elbe.
Auch.
Weniger Elbe.
Risikofreudig.
Auch Elbe.
Definitiv risikofreudig.
Ja. Du wohnst seit einigen Jahren in Hamburg. Wo denn genau? In welchem Hamburg?
Weißt du die Straße?
Nein, die Straße, aber so
Viertel. Also ich würde total gerne sagen Ottensen, aber da steigt mir Jared aufs Dach, da steigen mir alle aufs Dach. Ich wohne nämlich 20 Meter von der Grenze. Ich bin quasi jetzt Altona.
Ah.
Aber in 20 Metern bin ich in Ottensen. So, andere Leute scheinen da eine Grenze ziehen zu wollen. Ich nicht. Ich fühl mich sehr ottensig.
Aber was ist der Unterschied zwischen Altona und Ottensen?
Ich weiß es auch noch nicht ganz so genau. Ich glaube, die fühlen sich cooler als die Altona.
Die Ottensen, ja wirklich?
Ja.
Aha. Aber Altona ist ja auch geschichtlich das bessere, coolere Hamburg, als es noch nicht zu Hamburg gehörte. Ja, nein, Entschuldigung. Das Liberale, das Diversere.
Das Dänische. Absolut.
Ja. Und Ottensen ist dann nochmal eine Schippe
und
drauf.
Und ich so als Zugezogene muss das erstmal durchdringen, was da so grenzig sich für die anderen anfühlt. Ich ziehe da keine Grenzen, wie so oft.
Mhm.
Das, was ich an diesem Ort liebe, und ich hatte nicht das Gefühl, ganz oft haben mich Menschen gefragt, hast dich denn schnell eingelebt? Und dann sagte eine sehr gute Freundin, die da auch wohnt, zu mir, da regt mich ja die Frage schon auf. Wie, sie soll sich eingelebt haben?
Worin denn?
Die gehörte hier schon immer hin. So, und das fand ich ganz schön, weil so fühlt es sich auch an. Ich war sofort zu Hause. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass Altona-Ottensen dörfliche Strukturen hat. Man geht vor die Tür und man trifft automatisch den besten Freund bei Aldi an der Kasse. Oder bei Lidl oder bei Edeka. Und man findet sofort seinen Lieblingsitaliener. Man hat, und ich habe das große Glück, ich wohne in Spuckweite von der Christianskirche. Ich habe also auf einmal auch wieder nach sehr langer Zeit eine Gemeindeheimat, was ich so lange nicht hatte. Und das sind natürlich so Dinge, die formen ganz, ganz schnell Zugehörigkeit und Zuhause. Angekommen sein, so. Und wer weiß, wo die Christianskirche ist, weiß auch, die ist direkt beim Altonaer Balkon. Auf was gucke ich also?
Auf die Elbe.
Ja.
Wie schön. Wie viel Aurich und wie viel Ostfriesland hat denn noch Platz in deinem Leben in Altona-Ottensen?
Aurich jetzt und gar nicht unbedingt so viel, weil es eine für die Metropolregion Ostfriesland doch eine relativ große Stadt ist. Und dort bin ich geboren, weil dort das nächste Krankenhaus war, aber in mir ist, wenn dann ja ein Feenchen wird, also ein Mädchen vom Feen. Mhm. Ich komme aus Spetzerfeen. Spetzerfeen ist ein Ortsgemeindeteil von Großefeen. Und Großefeen ist laut Gemeindereform von irgendwann in den 90er Jahren, gehört es zum Auricher Wiesmoor 2. Also ich komme wirklich Dorf vom Dorf vom Dorf. Wir kommen direkt vom Kanal. Also das, was Leute, die Ostfriesland vielleicht nicht so gut kennen, aber die Niederlande, das, was die Grachten dort sind, das durchzieht ja auch komplett Ostfriesland. Also auch da musste ja wegen der Landgewinnung, Entwässerung der Moore, mussten Kanäle gezogen werden. Und unser Haus, mein Großelternhaus, steht halt direkt am Kanal. Und da waren, ich weiß auch nicht, also da gibt's auch so ein Stolzgefühl, dass man so direkt an so einem Wasser ist, was jetzt nicht unbedingt ein Fluss ist wie die Elbe, kein reißerischer Strom, aber natürlich dafür verantwortlich war, dass wir überhaupt dort leben konnten. Mhm. Und hinten auf dem Land Hochmoor und also Torfstecher,
bist
klassische Torfstecher. Ich bin ziemlich häufig da, weil ich ja nun plattdeutsche Musik mache, plattdeutsche Kolumnen schreibe, plattdeutsche Programme, plattdeutsche Witze und so weiter. Und auch immer noch zum Beispiel in Leer Fördervereinsmitglied bin vom Kulturzentrum Zollhaus und so. Also ich bin da schon viel und mag gerne mit den Menschen und wie sich dort alles entwickelt in Prot kommen, also in den Schnack würde man hier sagen. Mhm. Ich spiele da viel, habe da viele Konzerte und bin gerne mit den Menschen dort, weil dieses ostfriesische Plattdeutsch schafft in meinem Ohr ganz viel Geborgenheit.
Mhm. Und hast du noch ein Stück ostfriesische Lebenskultur? Also hast du den Teekonsum in Altona-Ottensen jetzt angekurbelt?
Geht nicht. Das Wasser. Es geht einfach nicht.
Ist unser Wasser nicht gut genug für euch?
Nee, es ist einfach nur anders.
Ach so.
Es schmeckt tatsächlich anders. Das hat noch nichts mal was mit der Wasserqualität zu tun. Aber ich als Teebotschafterin Ostfrieslands.
Nein.
Ja.
Entschuldigung.
Ist tatsächlich so, dass natürlich Tee ausschließlich mit dem kalkarmen Wasser in Ostfriesland zubereitbar ist, damit es vernünftigen Geschmack bekommt. Jetzt könnte ich natürlich vielleicht irgendwie das durch ganz viele Filtermaschinen jagen, aber das macht keinen Sinn.
Du bist ich bin darüber noch nicht ganz hinweggekommen.
Ja. Möchtest du was wissen? Ich kann dir alles erzählen.
War das die Voraussetzung, Teebotschafterin zu sein? Gab es da einen Test?
Nee, es gab keinen Test. Es war tatsächlich so, dass wir vom Guinness World Records Buch, gibt es ja, genau, eine Urkunde bekommen haben in Ostfriesland, dafür, dass wir den höchsten Pro-Kopf-Teekonsum haben und damit noch weit über den Teenationen wie zum Beispiel Irland und so weiter liegen. Und zwar mit 300 Litern pro Tag. Und ich rede jetzt nicht von Chai Ingwer Latte, irgendwas.
Also
Tee, sondern
300 Liter pro
Kopf pro Jahr.
Pro Jahr, du hast pro Tag, glaube ich, gerade gesagt.
Oh Gott, oder? Hilfe.
Ja, genau. Pro Kopf. Ich hätte es euch zugetraut.
Ja, ich mir auch. da geht es tatsächlich nur um diese Ostfriesentee-Mischung. Das ist eine Assam-Ceylan-Mischung. Mhm. Also dieses wunderbare goldbraune Gebräu, was so viel Wärme in einem schafft. Ja, genau.
Und das bist dann aber auch ohne Krone und ohne Bademode.
Ohne Krone, aber ich habe die Urkunde zu Hause stehen. Ich kann dir die mal raussuchen, ich schicke dir mal ein Foto.
Und machst du das Zelebrieren? Es gibt ja so dieses ostfriesische Teezeremonieartige.
Genau, und da sind wir ja auch, ist ja immaterielles UNESCO. Ja. Weltkulturerbe.
Und das machst du das zu Hause?
Naja, das mache ich tatsächlich.
Wegen
nur. Das
des
ist es auch. Und es ist etwas, was das gehört für mich so sehr an so sehr zu Ostfriesland und zu der Ruhe, die ich auch dort finden kann. In Ostfriesland rahmen die 5-T-Mahlzeiten sozusagen, die rahmen ja auch meinen Tag ein. Eigentlich. Und die waren sehr geknüpft an Fütterzeiten von Tieren, an Arbeitszeiten und so weiter. Oder wann man ins Bett geht, wann man aufstehen muss. Und wann aus Norbe Hajo an Kökendur kloppt hat. Also wenn der Nachbar rüberkommt, dann wurde natürlich ein Tee aufgesetzt. Das klappt nicht ganz so hier in Hamburg. Erstens klopft keiner hinten, wenn er durch die Stallungen kommt, an meine Küchentür, ohne zu klingeln. Ich kenne übrigens die Klingel meiner Großeltern nicht, weil man in Ostfriesland von hinten durch die Stallung in die Tür kommt. Und dass diese Ruhe finden, fällt mir zunehmend schwer. Und ich glaube, die kann ich jetzt nicht mit, die kann ich ohne Opa, der vor mir sitzt, das kann ich gar nicht so richtig
finden. Würde gar
nicht
passen dann.
Nee, es passt irgendwie nicht. Trotzdem habe ich natürlich, ich habe eine Vitrine. Ich bin jetzt 43 Jahre alt, ich habe eine Vitrine.
Es wurde Zeit.
Ja, es wurde Zeit. Und da steht Ostfriesen-Teeservice drin. Offene Rose für die Kenner. Offene Rose, nicht indisch-blau und auch nicht geschlossene Rose.
Für die Kenner. Sebastian Schütz, der Autor, mit dem wir gesprochen haben, hat gesagt, ja, diese so ein ostfriesische Teezeremonie, so ein Tee, wenn er gut gemacht ist, mit den Kluntje. Und mit dem
Raum,
der Sahne,
ja,
dann ist das ein Mehrgänge-Menü. Also man hat zuerst,
Man genießt traditionell eigentlich den Tee in 3 Schichten. Mhm. Dadurch, also man darf nicht umrühren. Und dann ist es so, man tut ja zuerst den Kluntje in die Tasse und dann muss man ganz bedächtig still sein. Weil dann wird der Tee auf den Kluntje gegossen und dann hört man, das knistert. Oh, wenn das knistert, oh, wat moi. Man hört da sehr bedächtig zu, weil wenn es nicht knistert, bedeutet, dass du kein gern gesehener Gast bist. Dann hat man dir nämlich den feuchten Kluntje hingestellt. Und der knistert natürlich nicht. Ah. Und dann kommt die Teesahne obendrauf. Die wird obendrauf gelegt, sagt man. Und zwar wird die entgegengesetzt des Uhrzeigersinns auf den Tee gelegt, weil wir sagen, dass beim Teetrinken die Zeit stillstehen soll. Ja, und dann nicht umrühren und in 3 Schichten genießen. Erst den rahmigen Schluck, dann das Bittere und am Schluss das Übersüße.
Was war denn das schlimmste Teeerlebnis, was man dir beschert hat als Teebotschafterin? Also ich meine, du hast ja schon einiges gesehen, irgendwie so eine ungerührte Plörre oder so.
Ich weiß noch total, ich war als Fachberaterin für Plattdeutsch bei dem Kinofilm Ostfriesisch für Anfänger am Set. Und es gab eine Szene, die gedreht worden ist, da ging es ums Teetrinken. Und ich war die einzige Ostfriesin am Set und dann sah ich auf einmal dickwandige Kaffeebecher. Und da dachte ich,
nein!
Blasphemie! Das geht überhaupt nicht! So, und dann nochmal, Leute, wir müssen reden.
Alleine Platzberaterin für Ostfriesische Anfänger. Also so viel zum Thema Berufsbezeichnung. Ist ja der Hammer.
Ja, es kommt auch immer mehr dazu. Ich weiß noch nicht, das sind jetzt alles keine Lehrberufe, glaube ich, die ich habe. aber ich finde, das kann man ja verändern. Also Leute können gerne bei mir in die Ausbildung gehen. Ich habe zum Beispiel letztens gesagt bekommen, ich sei eine professionelle Drückerin. Erst war ich irritiert. Ich dachte, professionelle Drückerin.
So Drückerkolonne
oder
irgendwas?
Ja, dachte ich auch. Man meinte Umarmerin.
Ah.
Ja, und da muss ich wirklich sagen, das mache ich unglaublich gerne.
Ja, das stimmt.
Vielleicht bin ich deswegen gut da drin. Also da kann ich Menschen dazu verhelfen, das auch am Ende richtig zu mögen.
Du hast gerade schon gesagt, du hast auch eine Kirchengemeinde gefunden, das ist ja auch wichtig. Das heißt, du bist fromm. Bist du? Also das klingt immer so heute, als ob man schon in irgendeiner Ecke steht und irgendwie nicht mehr alle beieinander hat. Aber das ist hier schon wichtig, Kirche und Glaube.
Ja, ist einer meiner großen Ankerpunkte. Das kann man wirklich sagen. Also und ja, ich habe auch Glaube schon mal komplett bis auf die Grundmauern kaputt bomben müssen bei mir. Einmal komplett dekonstruiert und kleinteilig wieder aufgebaut. Das kennen, glaube ich, viele von uns, die christlich sozialisiert sind, weil das im Elternhaus eine große Bedeutung hatte.
Bei dir war das so?
Bei mir ist das auf alle Fälle so. Ich bin Kind von Sonntagsschule und Kinderstunde, durchaus auch an vielen Stellen etwas fundamentaler groß geworden. Die dann, wenn das Leben dazwischen kommt und das Lieben in institutionell verwaltetem Glauben, wie Kirche das ja auch ganz oft ist, sehr viel Verletzung erfahren haben und dann vieles in Frage stellen müssen. Das kennen viele von uns. Und das habe ich gemacht und ich habe zum Glück für mich den Glauben nicht verloren. Und da bin ich ganz dankbar, also wirklich ganz dolle dankbar dafür, weil ich in den letzten Jahren nochmal ein anderes Werkzeug hatte in Momenten, wo ich rein weltlich nicht mehr weiterkam. Mit Erklärungsansätzen, mit auch, also ich habe mich tatsächlich in ganz, ganz schlimmen Momenten nochmal ganz dolle getragen gefühlt. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Mhm. Ja.
Du tummelst dich ja auch auf CSDs und hast auch in lesbischen Beziehungen gelebt. Und das sehen ja möglicherweise, das sind die Konflikte, die du, glaube ich, gerade angesprochen und angedeutet hast, das sehen ja so biblizistisch fromme Leute eher kritisch.
Ist ein freundlicher
Euphemismus mal von Zeit zu Zeit. Wie hart war das denn?
Das war, also ich...
Die sagen in der Bibel, Paulus schreibt doch so und so.
Genau, und dann sage ich, ja, das richtig, Paulus. Paulus hat es geschrieben. Da steht, also das hat ein, wenn wir uns mal die Überforderung des Paulus anschauen in dieser Zeit, als erster Fachberater sozusagen, als Counselor der ersten christlichen Gemeinden, die so aus dem Boden geschossen sind. Der musste also Rat geben in alle Richtungen, alle, und wir kennen das ja, wo Leute zusammenkommen, da knirscht es. Die haben alle andere Bedürfnisse. Und Paulus hat versucht, für viele Gemeinden unterschiedliche Dinge zu Antworten zu finden, damit das Miteinander funktioniert. Der wusste doch auch noch nicht alles. Und da auf einen überforderten Paulus zu hören, auf eine menschliche Stimme, die dann auch noch, wenn wir das jetzt mal in den soziokulturellen Kontext irgendwie packen, Paulus wusste doch noch gar nichts davon, wie gleichgeschlechtliche Liebe, wie Liebe zwischen Menschen auf Augenhöhe passieren kann.
Ja, aber so funktioniert die Argumentation ja nicht, sondern da wird gesagt, wie Paulus Mensch. Steht doch in der Bibel. Also
ganz ehrlich, in diesem Satz, wo angeblich Homosexualität Gott erzürnt, steht auch, dass man keine zwei verschiedenen Stoffe am Körper tragen darf. Warum hängt man sich also so an diesem Begriff der Homosexualität auf und nicht daran, dass jemand ein Jackett zu Jeans trägt? Mhm. Das ist nämlich auf der gleichen Ebene eine Sünde, laut diesem Satz. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, seit wann gibt es denn das überhaupt das Wort Homosexualität? Das ist, ich glaube, gibt es erst seit 120 Jahren. Ja. Seit 120 Jahren. Paulus hat diese ganzen Dinge schon etwas früher aufgeschrieben. Wir müssen also gucken, was stand denn da eigentlich? Ja. Da stand tatsächlich so etwas wie Malakoi. Malakoi ist tatsächlich eher etwas, was wir in der Päderastie, also im Sex mit Knaben, verorten würden. Ich glaube, da können wir uns alle sehr, sehr einig sein,
ich
dass
merke
das
schon,
scheiße
du
ist.
Du hast dich durchaus ja damit auch wissenschaftlich auch im griechischen Urtext und so beschäftigt. Aber was macht es? Aber was macht es denn trotzdem?
Ja, weißt du warum? Ja. Weil, wenn mir das alles entgegenweht, dann bin ich so verletzt und meine ganz oft, weil jemand meint, im Namen meines Gottes mich verletzen zu wollen und mir meine Existenz und meine Liebe absprechen zu wollen, dass ich so viel wissen wollte darüber, um dem zumindest theologisch standhalten zu können. Und es kann manchmal sein, dass ich diese Diskussionen führe und ich weine die ganze Zeit, aber ich bleibe sprachfähig. Mhm. Ich weiß, was ich sagen kann, zumindest in dem Moment, und ich lass mich nicht mehr über den Mund fahren, sozusagen. Und am Ende kann ich sagen, ich habe eine unfassbar wunderbare Gottesbeziehung. Zwischen mir und Gott ist alles gut. Und das kannst du nicht verhindern. Mhm. So. Und das, also manchmal, wenn es mir gerade, ich habe das auch schon gemacht, dann stehen am Wegesrand der Demostrecke vom CSD, stehen Menschen mit den widerlichsten Plakaten, und meinen eben auch, im Namen Gottes zu sprechen. Mhm. Gott hasst euch, ihr seid Sünder, ihr kommt in die Hölle. Davon mal ganz abgesehen, der arme Jesus wäre dann sehr umsonst am Kreuz gestorben, wenn wir dann trotzdem noch alle in die Hölle kommen. Aber dass ich manchmal das nicht ertragen konnte und von der Demo-Route zur Seite gegangen bin und mit den Menschen versucht habe zu sprechen. Das ist unfassbar kapazitätenerschöpfend, das kann ich nicht empfehlen. Gebt diesen Menschen nicht auch noch eine Aufmerksamkeit. Sie haben ein geschlossenes Welt- und Glaubensbild. Wir werden sie nicht erreichen.
Und du hast jetzt eine mit der Christianskirche, gerade in der Nordkirche ist das ja alles sehr liberal und das ist ja eine Heimat so. Und in Ostfriesland, also in deiner Familie, wenn du sagst, das sind ja deine Wurzeln, die dann irgendwie auch eher so für, auch fundamentalistische evangelikale Züge haben. Wie ist denn das da?
Wir haben alle... eine lange Reise steht schon hinter uns gebracht. Genau, also es sind viele Menschen, die in den letzten, seit meinem Coming Out, und da war ich 17, habe ich viele Menschen dadurch auf eine Reise geschickt, sagen wir es so. Denn die Menschen hatten mich ja lieb. Und jetzt mussten sie irgendwie damit umgehen. Die hatten mich ja nicht auf einmal weniger lieb und mussten jetzt auf einmal alles, was sie gefühlt und mal gedacht haben, auch ein bisschen neu durchmischen und sortieren. Und es gibt Menschen, die das, und das ist für mich natürlich schmerzhaft, sehr schmerzhaft, die bis heute auf dieser Reise, also das ist, ich bin keine Reisebegleitung mehr, sagen wir es so. Mhm. Und sie sind sich auch nicht zu schade, mir das zwischendurch immer noch mal mitzuteilen. Mhm. Und das ist sehr verletzend und schmerzhaft, denn auch ich habe diese Menschen nicht weniger lieb. Mhm. Und das wäre, manchmal wünsche ich mir da mehr Mut und Wut, mich da auch noch abzugrenzen.
Das kostet immer
das
Kraft.
Das kostet so viel Kraft. Ja. Und das ist es ja nicht wert, manchmal. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass nach 10 Jahren größter Kraftanstrengung dann doch auf einmal es irgendwo Klick im Herzen gemacht hat und die Menschen tatsächlich wieder an meiner Hand waren in der Reisebegleitung sozusagen. Und das macht natürlich irgendwie auch Zuversicht. Und deswegen höre ich auch nicht auf, mit diesen Menschen zu reden und lasse mich zwischendurch verletzen. Mhm. Ich brauche für diese Momente eine Rüstung, denn ich habe kein dickes Fell. Das ist so. Ich habe kein dickes Fell. Ich möchte auch keins. Mhm. Denn das macht uns ja, also dann fühlen wir doch auch ganz viele andere Dinge nicht. Und ich möchte die fühlen, aber ich brauche halt für diese Momente dann irgendwie eine vernünftige Rüstung, die anzuziehen.
Ja, so eine Resilienz, sagt man ja, ne? Also eine Widerstandskraft.
Genau, oder wo, auch, ja,
ne?
Also so eine Teflon-Resilienz, ja. wo ein bisschen was abperlt und ich mich weiterhin, Kampf ist immer ein schwieriger Begriff, aber mich auf den trotzdem ja einlassen kann, ohne große Verletzungen davon zu tragen. Ja.
Auf also, der Sonnenseite bist du für die Kirche so ein Joker. Also ich sag mal, jung, fresh,
oh, danke.
Ja, wild, total, wild, plattdeutsch, Kirchen, in der Kirche, Oberkirchendirektoren und Direktorinnen lächeln selig, glaube ich, wenn sie an dich denken, oder?
Der Bischof der Oldenburgischen Landeskirche hat mal zu mir gesagt, die Kirche kann sich so glücklich schätzen, dass du quasi bei ihnen manchmal auf der Lohnliste stehst. Du musst total aufpassen, dass du nicht auf der Lohnliste der Kirche stehst.
Ja.
So, ja, Kirche freut sich, dass ich da bin. Mhm. Ich bin aber auch manchmal ein Feigenblatt, um das nochmal so zu sagen. Manchmal bin ich nicht ein Joker, sondern ein Token. Ich bin, wieso, wir haben doch Arnie Heger eingeladen, damit sind alle Diskriminierungsdimensionen doch abgedeckt.
Ja, genau. Wir haben,
also Entschuldigung, ja. Nur weil wir was für queere Glaubensrealitäten tun, haben wir noch lange nicht antidiskriminierende oder antirassistische und rassismuskritische Stimmen abgebildet.
Und dann hast du noch Plattdeutsch,
genau,
grüne Haken,
wunderbar.
Zack.
Wunderbar. Ich kann nicht mit Blumen. Erntedank ist immer schwierig bei mir. So, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich liebe die Vielfalt der Schöpfung, aber bei Blumen hört es bei mir auf. Aber ja, ich mache das und sie freuen sich ja auch immer so und dann kommt die und dann stellt die so kritische Fragen. Das ist ja auch manchmal ganz gut. Richtig. Und ich habe diese Kirche so lieb und ich habe so Bock auf Glaube in Gemeinschaft feiern. Und ich mag halt keinen Staub. Ich habe auch eine Hausstaubmilbenallergie übrigens. Vielleicht hat das was damit zu tun. Und ich mache halt gerne eine Menge Wind, damit der Staub weg ist. Und manchmal werde ich nicht ein zweites Mal eingeladen. Manchmal bringe ich Lieder raus, die heißen Gottes Queer und Bischöfinnen sprechen nicht mehr mit mir. Es gibt Sachen, die ich sage, woraufhin man dann auf institutioneller Seite nicht mehr sprachfähig ist, beziehungsweise dialogfähig ist und deswegen
also du hast
Pressemitteilungen über mich verfasst, ohne mit mir darüber zu sprechen und mich vor den Bus schmeißt. Und das sind bis heute, um nochmal zu den Verletzungen zurückzukommen, weil die sind noch gar nicht so lange her, diese Verletzungen, die sind auch re-verletzend, die sind re-traumatisierend. Für jemanden, der so schon der
schöne
sich nicht,
Geschichte
der
hat.
Sich, ja, ja, der sich nicht immer sicher fühlen durfte in kirchlichem Kontext. Und wir schreiben uns gerade als Nordkirche, und ich sage an dieser Stelle wir, weil ich bin jetzt seit 2,5 Jahren Teil dieser wunderbaren Nordkirche und wir schreiben uns doch diese unfassbare Sensibilität auf die Regenbogenfahnen. Und da wünsche ich mir mit diesen einzelnen Menschen, und ich bin ein einzelner Mensch, wünsche ich mir manchmal einen individuell sensiblen Umgang. Mhm. Und nicht nur den großen wie, oh, jetzt haben wir aber doch gerade zum Pride Month die Regenbogenfahnen rausgehängt. Mhm. So, ruf mich an, wenn es ein Problem gibt, sozusagen. Genau, und deswegen singe ich, auch ohne Nordkirchenunterstützung, in jedem Gottesdienst, in dem ich das will und es passend ist, den Song Gott ist queer. Mhm. In all der, und zwar laut. Und sehr laut und befreiend und ganz auf weinig dazu, weil es da das noch eine große Verletzung gibt.
Das, weil es, glaube ich, viele Leute irritiert. Vielleicht magst du es nochmal sagen. Also Gott ist queer, das war ja auch ein Satz in der Predigt beim Evangelischen Kirchentag, der auch für Wellen gesorgt hat, was damit gemeint ist, weil viele gehört haben, irgendwie, Gott ist schwul. Ja, wirklich.
Richtig. Und auch das wäre okay, finde ich.
Ja,
so. Genau, ich habe aber nun gesagt, Gott ist queer und ich hätte niemals gedacht, dass so ein Titel eines Liedes solche Wellen schlagen könnte. Und ich meine eher so Wellen, die einen zum Ertrinken also bringen könnten. Gott ist queer. Queer heißt nicht schwul. Queer heißt, dass ich Geschlechtergrenzen, dass ich überhaupt Grenzen des Geschlechtlichen, des Liebens, der Liebensweisen, dass ich die einmal aufbreche. Weil erstens habe ich mal gelernt, dass Gott kein Geschlecht hat. Deswegen fand ich, queer ist das beste Wort dafür, weil es eben keine geschlechtliche Zuweisung gibt. Keinerlei. Mhm. Eben auch nicht sagt, ich darf und kann nur das und jenes und dieses lieben, sondern vieles. Mhm. So, und ist nicht das auch eine wunderbare Beschreibung für Gott? Jetzt soll ich mir von Gott kein Bild machen. Deswegen soll ich nicht singen, Gott ist queer. Wir sagen aber Vater unser.
Ja, ja.
Wir weisen Gott jedes Mal ein Geschlecht zu, wenn wir, also in jeder Predigt gehen Leute hinterher aus dem Gottesdienst und haben wahrscheinlich ein männliches Gottesbild in sich. Und ich habe versucht mit Gott ist queer, wenn wir schon sagen, wir sind in Gottes Ebenbild erschaffen, wollte ich, dass wir als queere Menschen uns eben genau in diesem Ebenbild auch wiederfinden. Ich wollte, dass wir uns im Regenbogen wiederfinden.
Und auch das so kostet ja alles Kraft.
Ja, ganz
Kraft,
dolle.
Kraft.
Das war allerdings eine Kraftanstrengung. Da hat sich meine Mutter kurz Sorgen gemacht, dass ich die nicht hinbekomme mehr. Weil das hat mir so zugesetzt, so unfassbar zugesetzt. Und da ist vielleicht auch noch nicht das letzte Wort, das letzte Entschuldigungswort vielleicht auch gesprochen oder das letzte Verzeihungswort. Da muss man vielleicht auch nochmal in den Dialog gehen. Aber das hat mir so zugesetzt, dass ich sagen musste, ich kann da jetzt gerade gar nicht. Ich muss jetzt erstmal wieder durchatmen, ganz tief ausatmen, um dann wieder Luft zu holen und wieder Wind machen.
Stichwort Kraft und Resilienz. Du bist Diabetikerin und du hast eine diabetische proliferative Retinopathie. Das heißt...
Kannst du dir fürs nächste Charadespiel merken?
Ah, du wirst irgendwann vermutlich erblinden.
Ja, ich hoffe nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da, denn ich habe nach 30 Jahren Diabetes mellitus Typ 1, also ich habe es mit 13 bekommen, habe ich diese Retinopathie entwickelt. Das würde jetzt so weit führen, das medizinisch total zu erklären. Ich hatte seitdem 32 Operationen. Das ist in den letzten 2,5 Jahren ungefähr. Und das war auch sehr, sehr anstrengend. Und es hat auch Angst gemacht. Es hat mir weniger Angst gemacht, als ich dachte, etwas Angst machen könnte. Ich habe viel darüber erzählt und geschrieben und ich habe sogar eine Reportage darüber gedreht, damit ich mich damit vernünftig auseinandersetze. Und habe mit ganz vielen Menschen gesprochen, die innerhalb ihres Lebens erblindet sind. Ich wollte wissen, wie geht man damit um? Wie gehen andere Menschen damit um, wenn so etwas passiert im Leben? Wenn man weiß, was Sehen bedeutet, wie sehr vermisst man es dann, wenn man es nicht mehr kann?
Siehst du jetzt anders?
Ich sehe anders, ja. Also erstmal im rein Wirklichen sehe ich anders. Ich darf kein Auto mehr fahren. Mein Gesichtsfeld hat sich eingeschränkt. Ich sehe ganz viel oben, unten, links, rechts nichts mehr. Es ist auch ein bisschen verschleiert alles. Keine Sorge, dich würde ich immer erkennen. Und sonst sehe ich tatsächlich anders, weil ich etwas genauer gucke auf das, was ich vielleicht irgendwann nicht mehr sehen kann. Mhm. Aber ich möchte nicht durch die Welt laufen und ständig denken, oh, das muss ich noch gesehen haben, bevor es nicht mehr geht. Weil ich glaube, das ist ein Druck, mit dem sollten wir nicht umgehen können müssen. Mhm. Ich trotzdem, wenn ich etwas Wunderschönes sehe, gucke ich etwas genauer hin.
Da ist so viel los bei dir und das sind nicht alles helle Dinge und doch strahlst du so eine Lebensfreude und so eine Zuversicht aus. Ist das alles, ich sag mal, echt?
Ja, und ich fange in diesem Moment natürlich an zu weinen, das ist ja klar, aber wir nennen das gerne öffentlich-rechtliches Heulen mit Annie Heger. Ja, weil ich bin gerade so dankbar dafür, dass ich das Leben wieder so lieb habe. Mhm. Ich hatte das ja ganz lange Zeit auch mal nicht lieb, weil ich dachte, ich kann mit dem, was mir so entgegenweht, nicht umgehen. Ich kriege das nicht hin mit diesen Herausforderungen des Lebens. Und jetzt habe ich ein Soloprogramm und das heißt Auf das Leben. Mhm. Und an diesen Abenden feiere ich das Leben mit all dem, was das Leben uns vor die Füße schmeißt. Auch Trauer, auch da bade ich mit Wonne drin, weil ich weiß, dass da muss man drin baden, damit es irgendwann besser wird. Mhm. Ich gehe ins Gespräch mit den Menschen, die an dem Tag kommen. Ich singe mit diesen Menschen ihre Lebenslieder, ihre Lebenssoundtracks und frage sie danach, warum diese Musik ihr Leben so sehr begleitet hat und so. Und ich habe irgendwie eine Entscheidung getroffen. Ich lasse mir die Freude am Leben nicht nehmen. Und nochmal, jetzt kommt's, die deutsche Übersetzung von John Denvers Song Annie's Song, also wie mein Name, ja, ist: Die Freude am Leben kann niemand uns nehmen. Das finde ich sehr bezeichnend, dass ein Song mit meinem Namen betitelt ist und in der deutschen Übersetzung ist tatsächlich so. Ja, ich lasse mir das nicht nehmen. Das Leben ist kurz und wir sind alle gleich weit weg vom Tod. Also auch bei dir, auch bei mir kann es gleich schon vorbei sein, das wissen wir nicht. Alter und Krankheit sagt nichts darüber aus, wie viel Leben im Leben drin ist. Mhm. Und ich möchte es füllen mit ganz viel Kribbeln und Glitzern. Und deswegen ist vielleicht eine Minute meines Lebens kribbeliger, glitzeriger und besonderer als die Minute in einem Leben von jemandem anderen.
Mhm. Annie, wir sind fast am Ende unseres Podcasts. Wir haben einen Fragebogen, den wir allen Gästen stellen. Und die erste Frage ist, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als erstes ändern? Was wäre deine Amtshandlung? Also was stört dich vielleicht ein bisschen in dieser Stadt?
Meine erste Amtshandlung wäre, glaube ich, weil das habe ich schon hier gemerkt, die Barrierefreiheit für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind beziehungsweise auf Hilfsmittel angewiesen sind. Und gleichzeitig, und da gehe ich, ist natürlich auch eine eigene Betroffenheit, gerne die taktilen Leitsysteme würde ich gerne hier auf Vorderfrau bringen. Mhm. Dann.
Ja.
Denn sie sind tatsächlich nicht alle durchgehend und die sind nicht alle ersichtlich, auch nicht mit dem Langstock zu erfüllen. Mhm. Ja.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Mehr Hamburg geht nicht.
Gibt es so einen Ort oder eine Situation? Also
jetzt, mehr Hamburg geht nicht. Oh, meine Küche, mehr Hamburg geht nicht. Da treffen sich tatsächlich Menschen, die alle entschieden haben, dass Hamburg ihr Zuhause ist. Und wir kennen das ja auch aus der Kirche. Die Spätkonvertierten sind die Schlimmsten.
Ja.
Ne? Weil die sich so entschieden haben, so krass entschieden haben für etwas. Und Menschen, die entschieden haben, dass Hamburg für sie ein Zuhause ist und die schönste Stadt der Welt, die feiern einfach diese Stadt. So, und die sitzen bei mir in der Küche und bekommen ihr Lieblingsessen gekocht und wir singen ihre Lieblingslieder.
Oh.
Das ist so. So. Und deswegen, mein Haus ist ein offenes. Ich und mein Haus werden Gott dienen. So, die kommen da alle. Wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Wir sprechen Plattdeutsch, wir sprechen Englisch, wir sprechen Portugiesisch und alles. Und am Ende, das habe ich schon mal irgendwann letztens gesagt zu Jared im Gespräch. Ich wünsche mir manchmal so sehr, dass da die Welt da draußen mehr so ist wie bei uns hier drin. Mhm. So, und ich habe das Gefühl, mehr Hamburg abfeiern geht nicht als in diesen vier Wänden.
Annie, ich habe mich am Anfang Annie und du sagst Annie, wie sagen wir eigentlich? Das
wir
hätte man
sagen
am Anfang.
Einfach alles. Was hältst du davon?
Annie Heger, wunderbar, das war ganz toll mit dir. Du hast mehrere Bücher und CDs geschrieben, ich sage mal zwei Bücher. Sei der Wind, nicht das Fähnchen, bei Drömer Knauer erschienen und Ob de Fründschop, wie war das? Fründschops Book?
Freundschaftsbuch für die Grauten.
Buch für die Grauten mit Yara DiBaba im Quickborn Verlag erschienen. Dieses Gespräch und alle anderen zum Nachhören gibt es bei ARD Sounds. Da gibt es auch solche Begegnungen wie mit Hubertus Meyer-Burkhardt, Linda Zavagis und Hugo Egon Balder und. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge Viel Hamburg mehr. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Marek Erhardt, Schauspieler und Ehrenkommissar.
Und ich bin Ralf-Martin Meyer, Hamburgs Polizeipräsident AD.
Im NDR-Podcast True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, erzählen wir euch jeden zweiten Mittwoch von wahren Kriminalfällen aus der Hansestadt. Von gerissenen Erpressern, von den abscheulichen Säurefassmorden und von der spektakulären Jagd nach dem Bankräuber Thomas Wolf. Alles Fälle, die sich in Hamburg abspielten und deutschlandweit für Schlagzeilen sorgten.
Wir durchleben mit euch echte Kriminalfälle, aber wir gucken auch auf das, was man daraus lernen kann. Und dabei sagen wir euch dann eben, wie arbeitet die Mordkommission? Wie geht das mobile Einsatzkommando vor? Welche Rolle spielt der Zeitfaktor bei vermissten Fällen? Und.
Wir gucken auch kritisch auf die Polizeiarbeit, denn auch das ist nicht ganz unwichtig. Denn ich weiß, Ralf, du denkst es anders, aber die Polizei macht ja nicht immer alles richtig.
Das wissen die Leute und deswegen ist es, glaube ich, richtig, dass wir auch kritisch gucken, aber eben auch erklären, wie es weitergegangen ist und was hat man mittlerweile daraus gelernt.
True Crime Hamburg, der Polizeipodcast. Jeden zweiten Mittwoch neu für euch und immer zwei Wochen früher in der ARD Audiothek.